In der letzten Sendung stellten wir schon kurz ein Buch von Norbert Hering vor, kurz deshalb, weil wir es gerade erst erhalten hatten. Nun bringen wir etwas mehr zum Inhalt. Der Titel: Endspiel des Kapitalismus. Wie die Konzerne die Macht übernahmen und wie wir sie zurückholen. Die Leitfrage des Buches ist: Wie kann es sein, dass die großen Aktienmärkte der Welt zwischen Frühjahr 2020 und Frühjahr 2021 hohe Gewinne verzeichneten, während Millionen Menschen in Kurzarbeit gezwungen oder arbeitslos wurden, Selbstständige massenhaft ihre Existenz verloren, Branchen wie Einzelhandel, Hotellerie, Gastronomie und Tourismus in Existenznöte gerieten? Am Ende der Lektüre sollte deutlich geworden sein, warum wirtschaftlicher Niedergang und Höhenflug der Börsen keine Gegensätze sind und auch, was geschehen muss, damit sich das nachhaltig ändert, damit dieses antisoziale System durch eins ersetzt wird, welches der Masse der Menschen dient, nicht einer kleinen Elite von Menschen, die den Großteil des Kapitals besitzt. Hering teilt das Buch in 4 Abschnitte. Im ersten Teil zeige ich, wie die Corona-Krise ein System offengelegt hat, in dem alles darauf angelegt ist, die Kapitalbesitzer vor Verlusten zu schützen und ihren Reichtum weiter zu mehren, während die ohnehin Benachteiligten das Nachsehen haben. Die großen Konzerne werden reicher und mächtiger, die kleineren Unternehmen verlieren Marktanteile oder gehen in Konkurs. Im zweiten Teil begeben wir uns auf die Suche nach der Quelle der Macht der Konzerne. Dafür ist es notwendig, die Funktionsweise des Kapitalismus zu begreifen, denn aus ihm speist sie sich. Ohne diese Analyse kann man weder die derzeitige untypische Situation verstehen, die ich Endspiel des Kapitalismus nenne, noch Reformvorschläge entwickeln, die mehr leisten, als nur Symptome zu bekämpfen. Ich unterscheide dabei klar zwischen dem, was gemeinhin als die Wirtschaft bezeichnet wird, und dem Kapital. Die Wirtschaft ist die Produktions- und Konsumsphäre, in der die Menschen Einkommen erzielen und ihre Bedürfnisse befriedigen, in der die Betriebe investieren, produzieren und ihre Güter oder Dienstleistungen mit Gewinn verkaufen wollen. Das Kapital besteht aus Rechten am Ertrag des Wirtschaftens. In der Finanzsphäre wird mit diesen Rechten gehandelt, auch mit ganzen Unternehmen. Da das Kapital die Unternehmen über das Spitzenmanagement kontrolliert, werden diese darauf ausgerichtet, die Erträge des Kapitals zu mehren, anstatt möglichst viele, möglichst gute Produkte möglichst preiswert zu produzieren. Entsprechend klafft auch ein Interessengegensatz zwischen kleineren und mittleren Unternehmen und den großen Kapitalgesellschaften. Diese werden immer größer, reicher und mächtiger, indem sie mit Hilfe des Finanzsektors ihre kleineren Konkurrenten verdrängen, unterordnen oder schlucken. Personengesellschaften und kleine, inhabergeführte Kapitalgesellschaften rechne ich nicht zum Kapital, so wie ich auch Besitzer, Selbstgenutzer, Eigenheime und Wohnungen nicht der Gruppe der Kapitalisten zuschlage. In beiden Fällen geht es anders als beim Kapital nicht darum, ohne eigene Leistung Geld zu verdienen. Im dritten Teil, der dem Buch seinen Namen gegeben hat, untersuchen wir, warum unser aktueller Kapitalismus so anders aussieht, als wir ihn aus früheren Zeiten kennen oder ihn uns vorstellen, und welche Schlüsse wir daraus für die Zukunft ziehen sollten. Warum gibt es insbesondere seit vielen Jahren fast keine Zinsen mehr? Warum lahmt die Wirtschaft, während die Aktienmärkte boomen? Die Antwort auf diese Fragen lautet, dass die Kapitalerträge der letzten Jahrzehnte zunehmend von sinkenden Zinsen und von Umverteilung zu Lasten der Arbeitnehmer und Konsumenten gespeist wurden. Das lässt sich nicht umkehren, ohne dass das System zusammenbricht. Der vierte Teil beantwortet die Frage, wie das Wirtschaftssystem grundlegend geändert werden kann, um den Menschen die Macht zurückzugeben. Damit sich Reformen nicht im Kurieren an Symptomen erschöpfen, greife ich auf die Erkenntnisse zum Wesen des Kapitalismus und der Basis der Konzernmacht aus dem zweiten Teil zurück. Es wird darum gehen, den Kapitalismus heutiger Prägung zu beseitigen, dessen Wesensbestandteil die Abwesenheit von Wettbewerb ist, und ihn zu ersetzen durch eine wettbewerbliche Marktwirtschaft, eingebettet in einen Staat, der sich um die Daseinsvorsorge für die Menschen kümmert. Anschließend befasse ich mich mit der Frage, was sich im politischen System ändern muss, damit eine solche Reform eine Chance hat. Ein Auszug aus dem ersten Teil zum Thema Subventionen für Steuerflüchtlinge. Besonders schön sind die Erträge für die Krisengewinner, weil sie darauf nur wenig Steuern zahlen müssen, jedenfalls viel weniger als Normalsterbliche, die von der eigenen Arbeit leben müssen. Denn die Steuern auf Kapitaleinkommen sind erheblich niedriger als die auf Arbeitseinkommen. Der megareiche Warren Buffett bezeichnet es zu Recht als Skandal, dass seine Sekretärin einen höheren Steuersatz habe als er. Die Körperschaftssteuersätze wurden in den letzten Jahrzehnten international immer weiter gesenkt. Der durchschnittliche Unternehmenssteuersatz in den Mitgliedsländern des Industrieländerclubs OECD sank zwischen 1995 und 2016 um mehr als ein Drittel von 37,3% auf 24,5%. Der Anteil des Unternehmenssteueraufkommens am Bruttoinlandsprodukt betrug 2016 mickrige 3%. Man ahnt, dass selbst der niedrige Steuersatz für Kapitalerträge nur auf dem Papier steht. Lange bevor Unternehmensgewinne sich in Kapitalismuseinkommen individueller Investoren verwandeln, werden sie in Unternehmen steuergünstig und oft sogar steuerfrei vermehrt und dann zu einem großen Anteil in Steueroasen verschoben. Zu Teil 2. Kapitalismus zu definieren ist kein leichtes Unterfangen, weil das, was wir so nennen, äußerst wandlungsfähig ist. Schließlich belegen wir all die unterschiedlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsformen, die sich seit der Zeit von Karl Marx in den westlichen Industrieländern herausgebildet haben, mit diesem einen Begriff. Zur Unterscheidung behelfen wir uns damit, ihn mit plakativen Zusätzen zu versehen und erhalten so schillernde Begriffe wie rheinischer Kapitalismus, Industriekapitalismus, angelsächsischer Kapitalismus, Raubtierkapitalismus, Monopol- und Staatsmonopolkapitalismus, neoliberaler Kapitalismus, Frühkapitalismus und Spätkapitalismus, um nur einige zu nennen. Ganz aktuelle Varianten sind Plattformkapitalismus und Überwachungskapitalismus. Offenbart ein Vergleich all dieser Varianten, welches Das verbindende Grundelement ist, dass all diese Systeme zu kapitalistischen macht? Leider nein. Wie schon ein Blick in den Wikipedia-Eintrag zeigt, dort erfährt man, dass es sich um einen umstrittenen Begriff handelt. Die einen betrachten abhängige Lohnarbeit und Privateigentum an Produktionsmitteln als Kernmerkmale des Kapitalismus. Die anderen setzen Marktwirtschaft und die private Aneignung von Gewinnen mit diesem Begriff gleich. Ich will gar nicht erst versuchen, die Essenz des Kapitalismus über die Zeitläufe hinweg zu beschreiben, sondern den Blick auf das derzeitige Wirtschaftssystem richten, und zwar mit Hilfe der Konzepte und Begriffe der Gegenwart, so wie es der Kultur- und Medienwissenschaftler Mackenzie Waag jüngst vorgeschlagen hat, als er sich darüber mokierte, dass Konzepte und Sprache, mit denen Karl Marx den Kapitalismus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts analysierte, bis heute verwendet werden, um das jeweils aktuelle Wirtschaftssystem zu beschreiben. Ich gehe stattdessen, so wie Marx damals, von dem aus, was ich heute sehe, und richte nur gelegentlich den vergleichenden Blick in die Vergangenheit. Es sind vor allem zwei Bücher, die mir dabei geholfen haben, den Wesenskern des heutigen Wirtschaftssystems zu verstehen. Das eine heißt »Der Code des Kapitals« und stammt aus der Feder der an der New Yorker Columbia University lehrenden deutschen Rechtswissenschaftlerin Katharina Pistor. Offenbar tun sich Juristinnen leichter mit Macht als Ökonomen, die darin geschult werden, in machtfreien Marktbegriffen zu denken. Das Buch trägt den Untertitel »Wie das Recht Reichtum und Ungleichheit schafft«. Pistor zeigt darin, dass freie Märkte wertlos sind ohne einen Rechtsrahmen, der die Vorrechte und Pflichten aller Beteiligten genau definiert und einen Staat, der sie durchsetzt. Der Verweis auf Eigentumsrechte ist viel zu pauschal, um zu erfassen, wie es um die genaue Ausgestaltung dieser Rechte und Pflichten bestellt ist, genauer wie sie manche Marktteilnehmer privilegieren, andere hingegen benachteiligen und wie sie damit das Marktergebnis in starkem Maße vorherbestimmt. In einer komplexen kapitalistischen Gesellschaft übernehmen Polizei und Gerichte die Aufgabe, das Eigentumsrecht der Kapitalisten durchzusetzen. Die Machtfrage verschwindet dann hinter einem Schleier von als selbstverständlich hingenommenen institutionellen Regeln, also eine geronnene Macht. Wir erfahren in diesem Teil auch noch viel über Wettbewerb, Patente, ein Exklusivrecht im erforderlichen Umfang, um den eigenen Entwicklungsaufwand sowie das Risiko eines Fehlschlags abzudecken, ist nicht als leistungslos zu betrachten, und Monopole hierzu. Es würde hier zu weit führen, alle Quellen von Monopolgewinnen im Einzelnen durchzudeklinieren. Mit dem geistigen Eigentum wollen wir uns aber erneut etwas näher befassen. Damit wird gekonnt Schindluder betrieben. Wir machen einen Sprung. Massiv überzogener Patentschutz. Zu den schwierigsten Aspekten des ausufernden Schutzes geistigen Eigentums zählen Patentdickichte. Das sind Minenfelder aus strategischen Patenten für technische Detaillösungen, die vor allem deshalb angemeldet werden, weil Konkurrenten im betreffenden Gebiet dann auf Schritt und Tritt der Gefahr ausgesetzt sind, ein Patent zu verletzen oder sich zumindest einer teuren Patentklage erwehren zu müssen. Die großen Unternehmen besitzen so viele Patente, dass sie sich gegenseitig mit Klagen überziehen könnten, weshalb sie ihren Disput meist auf dem Verhandlungsweg lösen. Für kleine und mittlere Unternehmen sind Branchen mit solchen Patentdickichten dagegen ein kaum noch betretbares Minenfeld. Sie können sich hier allenfalls noch als mehr oder weniger abhängige Zulieferer oder Technikentwickler für die Großen betätigen. Zwei IWF-Ökonomen haben ein Modell des Innovationswettbewerbs entwickelt, in dem die Marktführer versuchen, durch schnelle patentgeschützte Innovationen ihren Vorsprung so weit auszubauen, bis ein Schutzwall von Patenten dafür sorgt, dass Konkurrenten sie technologisch nicht mehr überholen können. Besonders erwähnenswert ist das Kapitel Bodenrenten. Grundbesitzer gehören im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung immer zu den Profiteuren. Vonovia ist der größte deutsche Mietwohnungskonzern. Ihr gehören über 400.000 Wohnungen in allen größeren deutschen Städten und in Österreich. Verschiedene Private Equity Firmen schmiedeten den Konzern zusammen, dessen Portfolio aus dem Staat abgekauften Wohnungsbeständen oder ehemaligen Werkswohnungen von staatlichen, halbstaatlichen oder privaten Unternehmen besteht. Nach dessen Börsengang 2015 wurde BlackRock der größte Vonovia-Aktionär, gefolgt von weiteren Kapitalanlageunternehmen. Zu den guten Nachrichten für die Vonovia-Aktionäre im Jahresabschluss 2020 schreibt das Handelsblatt. Die überwiegende Mehrheit der Mieter zahlten trotz Corona ihre Miete weiter und wegen der steigenden Preise an den Immobilienmärkten erhöhte sich der Wert des eigenen Immobilienportfolios. Die Börsenkurse des Konzerns hätten sich 2020 gut entwickelt, sobald den Anlegern klar geworden sei, dass sie die Kosten der Pandemie nicht zu schultern haben würden. Vonovia machte 2020 stolze 3,3 Milliarden Euro Gewinn, nach 1,3 Milliarden im Vorjahr. Gemessen am Mittelwert von 2,3 Milliarden errechnet sich bei 416.000 Wohnungen ein Gewinn von sage und schreibe 460 Euro pro Monat und Wohnung. Im Mai 2021 verkündeten Vonovia und der zweitgrößte Wohnungskonzern Deutsche Wohnen ihre Absicht, sich zum größten europäischen Wohnungskonzern mit mehr als 500.000 Wohnungen zusammenzuschließen. Ende Juli sah es nach einem Scheitern der Fusionspläne aus. Schon klassische Ökonomen wie Adam Smith und Karl Marx erwarteten und befürchteten, dass ein immer größerer Anteil der Wachstumsdividenden an die Grundbesitzer fließen würde. Steigende Mieten und Pachten würden die Löhne und Produktionskosten nach oben treiben und die wirtschaftliche Entwicklung bremsen. Steigende Grundrenten und damit höhere Grundstückspreise sind ein Hemmnis für die Produktion, weil sie diese unnötig verteuern. Unmittelbar sichtbar ist dieser Effekt bei betriebsnotwendigen Grundstücken. Aber auch, wenn die Wohnkosten steigen, wird die Produktion teurer. Wer in einer Stadt produzieren will, in der das Wohnen teuer ist, muss hohe Löhne und Gehälter zahlen, sonst können oder wollen es sich seine Arbeiter und Angestellten nicht leisten, dort zu leben. Hohe Grundstückspreise, die in der Statistik aufgrund einseitiger Erfassung als Wohlstandsgewinn für die Nation, als Kapitalstock daherkommen, sind in Wahrheit nur Umverteilung, ein Maß für die Macht der Kapitalisten, sich Werte anderer anzueignen. Die höheren Grundstückswerte werden statistisch registriert, die höheren Kosten für die Mieter und Pächter jedoch nicht. So wird die Illusion genährt, die Gesellschaft sei reicher geworden, wenn ein Teil von ihr den Rest der Gesellschaft mehr Geld für die Nutzung der vorhandenen Grundstücke abnimmt. Für Marx war die Lösung klar: Verstaatlichung. Smith plädierte deutlich moderater für eine Besteuerung von Bodenwertsteigerungen. Die staatliche Steuerlast sollte so weit wie möglich auf den Schultern der Bezieher von Grundrenten lasten. Wichtig: Um dem Protest von Hausbesitzerinnen zuvorzukommen, die ihr Eigenheim teuer und mit einer hohen Hypothek erworben haben, sei klargestellt: Die Aussage, dass Grundbesitzer von den besonderen Eigenschaften des Bodens profitieren, ist unpräzise. Die Banken und der übrige Finanzsektor haben Mechanismen entwickelt, um sich einen Großteil der Bodenrenten anzueignen, auch und gerade dann, wenn sie selbst nicht die Grundbesitzer sind. Wer mit einem hohen Bankkredit eine Immobilie gekauft hat, zahlt bis zur Tilgung des Kredits oft in Form von Zinsen und Zinseszinsen nochmal ebenso viel an die Bank wie den ursprünglichen Kaufpreis oder gar mehr. Näheres dazu später, wenn es um die Rolle der Banken geht. Das Geld und wo es herkommt, sind weitere Themen. Auszug. Die Dienstleistungen des Finanzsektors für das Kapital beschränken sich heute nicht mehr darauf, Geld und Vermögenswerte zu verschieben. Die Banken dürfen selbst das Geld in die Welt bringen, das der Finanzsektor dann gewinnbringend und zur Mehrung seiner Macht einsetzt. Spätestens seit man nicht mehr mit Edelmetall bezahlt, ist Geld keine Ware mehr, sondern ein verbriefter Anspruch, auf die käuflichen Ressourcen der Gesellschaft zugreifen zu dürfen. Der Unterschied für den Einzelnen scheint gering. Ob man mit einer Goldmünze bezahlt, mit einem Geldschein oder einer Kreditkarte, man erhält jeweils Waren oder Arbeitsleistungen im Gegenwert des Geldbetrags. Doch der Unterschied für die Wirkungsweise des Systems ist riesig. Denn niemand konnte Edelmetall einfach so zuteilen. Man musste es erst aus der Erde holen oder kaufen oder kriegerisch an sich reißen. Heute hingegen bestehen die Ansprüche auf Nutzung der gesellschaftlichen Ressourcen entweder aus Papiergeld, das sehr billig herzustellen ist, oder aus Guthaben auf Bankkonten, die man am Computer schaffen kann. Diejenigen, die in großem Umfang Geld erzeugen, entscheiden damit darüber, wer für welchen Zweck auf die Ressourcen der Gesellschaft zugreifen darf. Der Vorgang der Geldschöpfung ist eigentlich ganz simpel. Er wurde aber lange Zeit verschleiert, denn wer ihn versteht und nicht zu den Begünstigten gehört, wird dieses System kaum akzeptabel finden. Im Folgenden werden Zahlungsarten, Funktionieren der Kredite und Spekulationen sowie Geldschöpfung ausführlich erklärt. Hier nur noch einige spannende Kapitel. Grunderwerbsteuer zahlen nur die Kleinen. Steuerflucht das große Geschäft der Finanzbranche. Beseitigung von Wettbewerb. Konzentration der Vermögen. Und noch viele weitere. Herings Fazit aus diesem Teil des Buches: Wir müssen uns entscheiden. Wir können eine Demokratie haben oder konzentrierten Reichtum in den Händen weniger, aber nicht beides. Aus dem Kapitel Endspiel des Kapitalismus zitieren wir: Tatsächlich scheint der Zusammenbruch des Finanzsystems unausweichlich, weil die Finanzbranche so viel Spekulation finanziert und so wenig produktive Investitionen, wachsen ihre Ansprüche an das Produktionsergebnis viel stärker als die Produktion. Das ist ein Schneeballsystem. Man kann es lange in Gang halten, indem man immer mehr frisches Geld ins System pumpt und die Zinsen senkt, aber irgendwann gibt es nicht mehr genügend Menschen, Unternehmen und Staaten, die sich noch stärker verschulden wollen und können, nicht mehr genügend Menschen und Institute, die auf Kredit Wertpapiere kaufen, weil sie mit immer weiteren Wertsteigerungen rechnen. Wenn die Vermögen und Einkommen extrem konzentriert sind, fehlt der breiten Masse irgendwann die nötige Verschuldungsfähigkeit und Kaufkraft und die Wirtschaft am Laufen zu erhalten. Dann machen wir einen großen Sprung zu Teil 4. Soziale Marktwirtschaft statt Kapitalismus. Darin geht es um die Gesellschaft als Symbiose, um einen gesellschaftsdienlichen Finanzsektor, um Infrastruktur und Daseinsvorsorge, um nur einiges zu nennen. Ein Auszug aus dem Kapitel Wissen zum Wohle aller. Eigentum muss aber nicht nur geschützt, sondern auch definiert werden. Und für die Definition von Eigentumsrechten sollte vor allem gelten, Eigentum verpflichtet. Es muss so definiert werden, dass es eine nützliche Funktion für die Gesellschaft hat und nicht den meisten schadet. Die ausufernden Monopolrechte auf die Nutzung geistigen Eigentums sind solche gesellschaftsschädlichen Eigentumsdefinitionen. Bei technischen Erfindungen ist ein langer und sehr weitreichender Patentschutz aus moralischer Sicht fragwürdig und aus gesamtwirtschaftlicher Sicht kontraproduktiv. Hering plädiert weiter für mehr Freizeit und soziales Engagement. Mehr Mitsprache für das Volk sei Grundvoraussetzung. Von den Einzelnen erwartet der Autor, dass sie Aufklärung leisten, das Gespräch mit anderen suchen. Es reicht, Gesprächsangebote zu machen, die signalisieren, dass man keine hundertprozentige Verfechterin der herrschenden Verhältnisse ist. Stellt man gegenseitig fest, dass man ähnlich denkt, kann man befreit in den Austausch gehen. Ansonsten kann man je nach Interesse und Offenheit der Gegenseite seine Argumente und Informationen an den Mann oder die Frau bringen oder mit unverbindlichen Bemerkungen das Thema wieder wechseln. Um Veränderungen zu fordern und zu unterstützen, braucht es in der Gesellschaft ein breites und genaues Verständnis dessen, was schiefläuft. Sonst geschieht das, was leider viel zu oft passiert. Der Unmut richtet sich gegen beliebte Sündenböcke, die gar nichts damit zu tun haben, wie Ausländer, Sozialhilfeempfänger, Juden, Moslems und andere. Wichtig sei fürs Erste die Botschaft, dass es ohne weiteres möglich ist, eine Alternative umzusetzen. Diese Buchbesprechung besteht zu einem großen Teil aus Auslassungen. Deshalb empfehle ich sehr, dieses Buch selbst zu lesen. Endspiel des Kapitalismus von Norbert Hering erschien bei Quadriga.